Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Alle reden von Krise, müssen wir heute auch. Denn in vielen Städten wird gerade an der Kultur gespart, weil Kultur im kommunalen Haushalt als freiwillige Leistung gilt. Die Theater trifft der momentane Sparkurs dabei besonders hart. Hier fallen hohe personalintensive Kosten an. Die Kommunen sollen zwar entlastet werden durch den heute beschlossenen Haushaltsentwurf. Strukturelle Finanzprobleme aber werden bleiben. Wie man die lösen könnte, dazu gleich mehr. Auch die Stadt Neuss steht unter erheblichem finanziellen Druck, versucht aber bewusst, Kultur als Teil ihrer Stadtentwicklung zu erhalten. Mehr dazu gegen Ende unserer Sendung. Und wir fragen, ob das Reformpaket der Bundesregierung die Finanzlage für die Kultur entlasten könnte. Zu unserem ersten Thema. Als es zwei maskierten Männern im vergangenen Oktober gelang, einen Teil der Kronjuwelen aus dem Pariser Louvre zu stehlen, war von einem Jahrhundert-Coup die Rede. Schon vor dem Raub hatte der französische Rechnungshof den mangelhaften Schutz einiger Werke im Louvre moniert. Die Rede war sogar von einem schrecklichen Versagen der Sicherheitsvorkehrungen. Gestern nun verschafften sich Einbrecher Zutritt zu dem französischen Museum Lalique im Elsass. Das Museum ist im Jahr 2011 eröffnet worden und zeigt Schmuck und Glaskunst von René Lalique, einem bekannten Jugendstilkünstler, und raubten Schmuckstücke von großem Wert. Bei mir im Studio ist jetzt unser Chefreporter Kultur, Stefan Kolderhoff. Weiß man, was genau aus dem Museum entwendet worden ist?
Das geben die Ermittlungsbehörden noch nicht bekannt, wahrscheinlich aus den berühmten ermittlungstaktischen Gründen. Man will den Tätern, die Täter nicht wissen lassen, was man schon weiß. Die Rede ist aber hinter den Kulissen von 6 Vitrinen, die zerstört worden seien. 20 Stücke seien entwendet worden. Es ist auch die Rede von einem Gesamtwert von 4 Millionen. Das klingt jetzt relativ hoch für ein kleines Museum in einem 1500-Seelenort, 60 Kilometer von Saarbrücken und von Straßburg entfernt. Aber wenn man sieht, dass einzelne Schmuckstücke von René Lalique auf Auktionen bis zu 1 Million Euro erzielen, dann kann das schon realistisch sein. Eine wesentliche Frage, da widersprechen sich im Moment die Stimmen aber noch, ist, waren es Schmuckstücke mit Edelsteinen? Er hat sehr gerne wertvolle Materialien verwendet, Herr Lalique, oder waren es vielleicht doch in Anführungsstrichen nur Kristalle, dann würde wahrscheinlich der Wert noch ein bisschen sinken.
Auf jeden Fall galt das Museum schon vorher als sensibler Ort und stand unter besonderer Beobachtung, wahrscheinlich weil diese Schmuckstücke so wertvoll waren. Wie konnte es den Dieben denn gelingen, in das Museum einzudringen?
Also der wesentliche Faktor, der eine zum Beispiel, zumindest, ist wieder mal die Zeit. Kurz nach 5.30 Uhr sind sie eingedrungen, haben eine Tür zerschmettert, sind dann zielgerichtet in den Raum mit den Schmuckvitrinen gegangen. Nach 11 Minuten, das ist sogar relativ lange, wenn man es vergleicht mit dem grünen Gewölbe oder mit dem Louvre, waren sie wieder draußen. Die Alarmanlagen, die haben offenbar auch funktioniert. Die haben angeschlagen und haben eine externe Firma alarmiert. Da hat man dann aber nicht sofort die Gendarmerie verständigt, sondern mal erst gedacht, na, ob das denn jetzt so stimmt, mal erst checken, ob das kein Fehlalarm war. Und bis dahin waren die Täter natürlich längst weg. Und selbst als eine Stunde später eine Raumpflegerin um 6.30 Uhr das Museum betreten hat und dann sofort bei der Polizei angerufen hat, selbst da war die Wachfirma noch nicht tätig geworden. Und das hat heute, es gibt Statements im französischen Fernsehen, das hat heute den Bürgermeister dieses kleinen Städtchens in große Aufregung versetzt. Denn er sagt, wir zahlen sehr, sehr viel für die Sicherheit. Das kann nicht sein, dass dann solche Dinge passieren.
Wie erklärt sich das denn für dich, das mangelnde Kommunikation untereinander? Oder was hat da
genau? Naja, es gibt natürlich Fehlalarme. Also wenn man denkt an den Raub eines großen goldenen Gefäßes aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien vor vielen, vielen Jahren, dann hat auch da das Wachpersonal in der Zentrale mal erst gesagt, ach, wir haben so oft Fehlalarme, das wird nichts sein, da müssen wir jetzt gar nicht erst hingehen und nachgucken. Also es gibt immer noch offenbar kein Bewusstsein dafür, in welcher Gefahr solche Museen sind. Und ja, dann müssen die Menschen natürlich auch geschult sein. Es geht wirklich inzwischen, das haben wir bei so vielen Sachen, bei der Goldmünze im Bode-Museum, bei den anderen Fällen, die ich gerade genannt habe, gesehen, es geht um Geschwindigkeit.
Und warum passiert das immer wieder, besonders in Frankreich?
Naja, weil natürlich die Diebe, die Menschen, die sowas machen, mitbekommen haben, wie einfach es ist. immer noch, weil oft Inside-Jobs dahinter hängen, also jemand einen Tipp gegeben hat oder vielleicht auch gesagt hat, wir brauchen dann schon eine gewisse Zeit, bis wir tätig werden. Und sicherlich auch, weil es natürlich, auch wenn die Polizei sagt, das ist nicht so, es gibt einen Markt für wertvolle Schmuckstücke, vor allen Dingen fürs Material, sprich für Silber, für Gold, für Edelsteine. Und ich denke, darauf wird man auch hier wieder spekuliert haben.
Lässt sich gut einschmelzen, heißt das. Erneut ist es in Frankreich zu einem spektakulären Kunstraub gekommen, diesmal aus dem Museum Lalique im Elsass. Und darüber sprach ich mit Stefan Koldorf. Vielen Dank. In Deutschland hört man gerade weniger von Kunstraub, dafür mehr von klammen Kommunen. Die sollen durch den Haushaltsentwurf zwar erheblich entlastet werden, dennoch stehen die Theater weiterhin im Fokus der Kürzungsdebatten, denn sie sind sogenannte personalintensive Betriebe. Die städtischen und staatlichen Bühnen haben in den vergangenen Jahrzehnten schon viel gekürzt. Mit den gut ausgestatteten Betrieben, die es noch in den 70er und 80er Jahren gab, haben viele Theater kaum noch etwas zu tun. Wo soll da noch gespart werden? Unser Theaterkritiker Stefan Keim kennt einige kostenintensive Posten, auf die er gut verzichten könnte.
Wenn bei Premieren das Regieteam die Bühne betritt, steht da oft eine komplette Fußballmannschaft. Kaum eine Aufführung kommt ohne eigene komponierte Musik oder ein Sounddesign aus, ohne Videokunst oder Live-Animationen. Auch an mittleren und kleineren Stadttheatern nehmen Technikspektakel Überhand. Dabei habe ich einige meiner intensivsten Theatererlebnisse in Inszenierungen des vor 4 Jahren verstorbenen britischen Theaterregisseurs Peter Brook gehabt. Da stand manchmal ein Stuhl auf der Bühne oder ein magerer Baum. Die Faszination ging von der Gedankenklarheit der Schauspielerinnen und Schauspieler aus, von der Tiefe des dargestellten Konflikts. Peter Brook hat uns die Komplexität des Lebens gezeigt. Dafür brauchte er Persönlichkeiten auf der Bühne und den leeren Raum. Und das Publikum wurde reich beschenkt durch Konzentration, Stille und Nachdenklichkeit. Durch die Freiheit, sich selbst einen Standpunkt zu suchen oder die Unentschiedenheit auszuhalten. Diese Erinnerung soll nicht der Sparwut Vorschub leisten. Natürlich brauchen wir Bühnen, die technisch gut ausgestattet sind, mit Mitarbeitenden, die ordentlich bezahlt werden. Aber vielleicht sind wir an einem Punkt, um scheinbare Gewissheiten in Frage zu stellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg strömte ein kulturhungriges Publikum in ungeheizte und staubige Schulaulen, um Stücke zu sehen, die etwas zu sagen hatten. Angesichts von Aufrüstung, Bedrohung, Überschuldung und immer deutlicher werdenden Klimaveränderungen ist der Vergleich meiner Ansicht nach nicht besonders weit hergeholt. Die Theater wollen sich als Orte der Gemeinschaft, des Dialogs, der gemeinsamen Arbeit an der Zukunft präsentieren. Aber tun sie das wirklich? Eine der meistdiskutierten Aufführungen der zu Ende gehenden Saison war Katharina oder von der Schönheit Faschisten zu töten am Schauspielhaus Bochum. Da spricht am Schluss ein Faschist direkt ins Publikum, das seine Thesen ertragen oder dagegen protestieren muss, was einige ja auch getan haben. Zuvor erzählt Autor Thiago Rodriguez von einer Familie, die rituell einmal im Jahr einen Faschisten tötet und diesmal darauf verzichtet. Die Dialoge sind realistisch und psychologisch geschrieben und werden vom Bochumer Ensemble ausgezeichnet gespielt, aber sie haben keine direkte Wirkung auf das Publikum, weil die Bühne sich ständig dreht und Blicke verdeckt, weil die Form der Inszenierung den Inhalt dominiert. Dabei wären die Debatten dieser Familie ebenso interessant und wichtig wie die Rede des Faschisten. Das ist kein Einzelfall. Ein sehr großer Teil der aktuellen Theaterschaffenden, darunter auch die für ihre Ästhetik führenden und viel besprochenen Regisseurinnen und Regisseure, haben Angst vor der Direktheit. Sie suchen nach ästhetischen Überformungen, blähen Texte auf, statt zu ihrem Kern durchzudringen. Sie meiden Vieldeutigkeiten, wo sie nur können, um nicht in den Verdacht zu geraten, von den Mainstream-Meinungen des Kulturbetriebs abzuweichen. Das Menschliche, das Unberechenbare ist ihnen ein Graus. Dabei liegt hier immer noch der Kern des Theaters. Viel zu oft wird Propaganda mit Politik verwechselt. Dabei beginnt das Politische im Theater, wenn Thesen in Frage gestellt werden, wenn Charaktere und Persönlichkeiten durch Verzauberung verstören, wenn das Unerwartete passiert. Es ist ein abgedroschener Satz, dass in jeder Krise eine Chance liegt. Dennoch stimmt er. Für das Theater könnte der Sparzwang bedeuten, dass es sich auf seine ureigenen Mittel besinnt. Vielleicht muss eine Etatkürzung nicht bedeuten, weniger Premieren zu zeigen. Um die Köpfe freizuräumen, müssen vielleicht erst die Bühnen entrümpelt werden. Wohlgemerkt, das ist ein Kommentar, ganz subjektiv meine Meinung. Widerspruch ist ausdrücklich erwünscht.
Entrümpelt die Bühnen. Stefan Keim über Chancen in der Krise fürs Theater. Erstmals seit der Agenda 2010 hat die Bundesregierung ein Reformpaket vorgelegt. Die Maßnahmen sind kleiner als damals. Der von Friedrich Merz versprochene Big Bang blieb aus. Aber immerhin umfasst das Paket 34 Unterpunkte mit dem Ziel, einen wirtschaftlichen Aufschwung herbeizuführen. Die Kulturbranche erwirtschaftet insgesamt jährlich um die 200 Milliarden Euro und beschäftigt rund 2 Millionen Menschen. Damit gehört sie zu den großen Wirtschaftsbranchen des Landes, wenn man private und öffentlich geförderte Kultureinrichtungen zusammenzieht. Dirk Schütz ist Geschäftsführer der Plattform Kulturmanagement Network und berät Kultureinrichtungen zum Thema Personalentwicklung. Und ich habe ihn gefragt, wenn die Haushalte durch das Paket wieder mehr Geld zur Verfügung haben, hat das dann positive Effekte auf die Kultur?
Wenn die Haushalte mehr Geld haben und dann vielleicht auch dieses Geld in die Zukunft besser investieren, sowohl für sich als auch für die Kinder, dann glaube ich schon, könnte es sein, dass die Kultur davon profitiert, wenn sie aber auch dementsprechend richtige Angebote macht. Und das geht vor allem in dem Bereich der Kulturvermittlung, der immer ein Bereich auch in der Kultur ist, der zwar strategisch sehr wichtig ist und sehr stark verankert gehört, aber das nicht überall vorzufinden ist. Und das wäre eine, glaube ich, eine wichtige Aufgabe für Kultureinrichtungen, stärker darüber nachzudenken, wie Kulturvermittlung und kulturelle Teilhabe stärker strategisch in die Häuser integriert werden.
Ja, die kulturelle Teilhabe könnte ja von den Maßnahmen zur Digitalisierung jetzt in dem Reformpaket profitieren.
Durchaus. Dann müssten aber auch die ganzen Produktionsweisen und auch die Angebote stärker digitalisiert werden und sein. Und das müsste eben als Voraussetzung da sein. Da sind wir noch lange nicht auf einem Niveau, wo das wirklich tragen würde.
Lassen Sie uns vielleicht genau auf diese Hälfte der Kulturbranche gucken, deren wirtschaftliche Situation stark von den kommunalen Haushalten abhängt. Angenommen, die Wirtschaft würde jetzt über die Jahre wieder mehr wachsen, dann steigen die Steuereinnahmen. Kann das den finanziellen Spielraum für die Kulturförderung vergrößern?
Ich wünsche mir, dass die Kultureinrichtungen und die Verantwortlichen für die Kulturarbeit diese Situation wirklich nutzen, um sehr, sehr genau auf ihr Angebot zu schauen und zu schauen, ob das, was sie machen, einerseits qualitätvoller werden kann. Und wenn man dann das gemacht hat und davon ausgehend dann wieder mehr Geld zur Verfügung hat, dann hoffe ich, dass das stärkt und damit auch inhaltlich spannende und für auch unterschiedliche Zielgruppen spannende Angebote macht.
Wie sieht das denn mit den Arbeitsverträgen aus? Da ist ja jetzt vorgesehen, mehr befristete Verträge zu machen. Könnte sich das auf die Kulturbranche auswirken? Da gibt es ja doch oft prekäre Beschäftigungssituationen.
Also das würde sich auf jeden Fall darauf auswirken. Und was ich spannend finde, wir diskutieren jetzt gerade das Reformpaket. Die Rentenkommission diskutiert aber gerade die Abschaffung, was die ganzen Befristungsszenarien und Vorschläge betrifft. Heißt das natürlich, dass es dazu führen könnte, dass es noch längere Anstellungen auf dieser Minijob-Basis gibt, also dass die auch mehrfach verlängert werden. Ich glaube, es ist geplant, dass man das bis zu 6 Mal dann tun kann. Also letztendlich könnte es dazu führen, dass es mehr solche Jobs gibt, die natürlich das Prekariat in der Kulturarbeit vergrößern werden und vor allem auch dazu führen können, dass eben noch weniger Festangestellte aus diesen Minijobs und Kurzzeitjobs entstehen und dass eben wirklich Fachkräfte nicht so lange gebunden werden können, was dazu führen kann, dass eben auch das Wissen ständig aus den Organisationen herausfließt und nicht genutzt werden kann.
Der Deutsche Kulturrat hat von der Bundesregierung ja schon seit längerem eine kulturfreundlichere Gestaltung auch des Steuerrechts gefordert. Wird das bei den Maßnahmen zur steuerlichen Entlastung eingelöst, dass man sich auch mal um Inhalte kümmern kann?
Bei den Minijobs sprechen wir über eine Pauschalbesteuerung. Die wird etwas erhöht. was dazu führt, dass diejenigen, die angestellt werden auf diese Jobs, weniger in der Hand haben. Und das löst sich da vielleicht gar nicht so ein von dem, was Sie da gesagt haben. Im Gegenteil, sie werden sogar noch stärker besteuert dann durch die Anhebung des Pauschalsatzes. Ob das dem Kulturbetrieb dauerhaft hilft, kann ich gar nicht so beurteilen. Also ich würde mir eher wünschen, dass stärkere Überlegungen in den Einrichtungen gibt, wie man Arbeitszeitmodelle schaffen kann, die zwar flexibel sind, aber auch Menschen dazu befähigen, länger an Häusern bleiben zu können.
Das Reformpaket ist ja auch eher ein wirtschafts- und verwaltungspolitisches Programm und ersetzt keine Kulturreform. Die bräuchte es trotzdem, so verstehe ich Sie.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass der Kulturbetrieb sehr, sehr genau einfach mal über seine Arbeitsbedingungen stärker nachdenken sollte und auch über seine Struktur und damit natürlich auch über seine Struktur von Beschäftigung.
Reformen von innen und von außen für die Kulturbranche. Darüber sprach ich mit dem Kulturmanager Dirk Schütz. Die niederrheinische Stadt Neuss war über viele Jahrzehnte eine der bedeutendsten Industrie- und Hafenstädte am Niederrhein und entwickelte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem wichtigen wirtschaftlichen Standort. Heute versucht die Stadt, ihre industrielle Vergangenheit nicht zu verdrängen, sondern als Teil der eigenen Identität zu verstehen. In diesem Sommer findet hier die Landesgartenschau statt. Transformation, Nachhaltigkeit und Klimaanpassung sind immer wieder Thema, auch im Clemens-Sels-Museum. Sabine Oeltze war dort und hat die Ausstellung Mensch und Natur im Wandel der Zeit gesehen.
Verkohlte Weizenkörner, fast 2000 Jahre alt. Sie liegen gleich am Anfang der Ausstellung unter einer Glasglocke. Sie verraten, wie Menschen vor 2000 Jahren das Land genutzt und ihre Umwelt verändert haben. Der Archäologe Klaus Pause hat die Ausstellung Mensch, Umwelt, Freiheit in Neuss kuratiert.
Anhand dieser Pflanzenreste können wir natürlich relativ gut rekonstruieren. Zum einen halt, welche Pflanzen wurden hier angebaut? Wie sah die Landwirtschaft aus? Es gibt aber auch noch andere Pflanzenreste, zum Beispiel Pollen, die sich in Mooren ablagern. Und da kann man eben die ganze gesamte Vegetation rekonstruieren.
Und das hat das Clemens-Sels-Museum getan. Es beteiligt sich mit der Ausstellung an der Landesgartenschau in Neuss. Sie findet in einem neuen stadtnahen Park statt, angelegt, um auch bei Hitze Kühlung zu bringen. Das Clemens-Sels-Museum sucht in der Ausstellung Umweltlandschaft Freiheit nach dem Klimawandel, bevor von ihm die Rede war. Das Rheinland gehört zu den Regionen, die schon in der Römerzeit landwirtschaftlich genutzt wurden. Museumsdirektorin Uta Husmeier-Schirlitz.
Diese Thematik Landschaft und Landschaftsbild ist natürlich ganz stark verbunden mit dem Klimawandel. Und um den zu zeigen, haben wir eine sehr große Zeitspanne gewählt. Also die Ausstellung beginnt mit den Veränderungen aus der Jungsteinzeit und geht tatsächlich über römische Antike, Mittelalter, Industrialisierung bis heute.
An den Wänden hängen große Fotografien. Sie rekonstruieren, wie die Landschaft früher einmal hier aussah. Auf die Eiszeit folgte die Tundra. Dann wuchsen Wälder. Schließlich tauchen erste Felder auf. Vor rund 7500 Jahren begannen die Römer hier in der Gegend Ackerbau zu betreiben und Vieh zu halten. Die Bedingungen waren ideal.
Die Römer kommen nicht hierher, weil es hier so einen schönen Urwald gibt, sondern weil es hier eine bereits entwickelte Kulturlandschaft gibt.
Selbst die vermeintlich kleinsten Eingriffe haben Auswirkungen. Die Werkzeuge in den Vitrinen erzählen von Landwirtschaft, die erst langsam und dann immer schneller leistungsfähiger wird. Die Römer konstruieren erste Straßen, Gutshöfe, Städte, Ernten werden größer. Nach dem Ende der römischen Herrschaft wuchsen zunächst wieder Wälder. Später wurden sie erneut nahezu komplett gerodet, um das Land zu bestellen und um die Bäume zu verheizen. Viele Ortsnamen hier in der Gegend haben die Endung Rad. Rad steht für Rodung. Mit der Zeit verändert nicht nur die Landwirtschaft die Landschaft, sondern auch die Infrastruktur.
Das fängt natürlich mit den römischen Straßen an und führt dann gerade bei der Industrialisierung und natürlich der Umsetzung der Eisenbahn zu der Tatsache, dass die erste Brücke über den Rhein eine Eisenbahnbrücke war.
Als in Neuss 1835 mit der Ausbaggerung eines Seitenarms des Rheins ein eigener Hafen entsteht, ist das ein Gamechanger.
Dadurch ist eben halt auch dann neueste Industriestadt geworden, weil eben halt die Verkehrsanbindung einfach funktionierte. Und hinzu kam dann die Eisenbahn, die hier gebaut wurde. Also Neuss hat dann eben einen Rheinhafen und einen Eisenbahnanschluss gehabt. Das war natürlich optimal für die Industrie.
Das Rheinland steht dabei stellvertretend für viele andere Landschaften. Es kann einem fast schwindlig werden, mit welchem Tempo es nach der Industrialisierung weitergeht. Die Ausstellung liefert Zeugnisse, die für ganz Deutschland beispielhaft sind. Werbeplakate der ersten Chemiefabrik, deren Gift auch nach ihrer Stilllegung noch den Boden verseucht. Bilder von Parks, die als grüne Lungen Natur zurückbringen in die Städte. Neuss steht pars pro toto für die Entwicklung eines typischen Industriestandorts.
Und man hat hier tatsächlich eine Entwicklung, die natürlich auch dazu führt, dass der Rheinkreis Neuss zu den wärmsten Kreisen in Deutschland heute gehört. Also das ist tatsächlich das Ergebnis von einer jahrhundertelangen Entwicklung, die man hier natürlich sehr gut nachvollziehen kann.
Nicht jede Station ist gleich überraschend. Manche Vitrinen wirken klassisch heimatkundlich. Die kleine Ausstellung im Clemens-Sels-Museum erhebt keinen Anspruch auf neue Erkenntnisse, aber sie macht trotzdem auf anschauliche Weise deutlich, wie der Mensch den Klimawandel über Jahrtausende provoziert hat. Am Ende hängt eine Klimakarte. Eigentlich steuerte der Planet auf eine nächste Eiszeit zu. Doch diese Abkühlung kippt ins Gegenteil. Statt Eiszeit steht uns nun eine Heißzeit bevor.
Sabine Oelze über die Ausstellung Mensch und Natur im Wandel der Zeit im Clemens-Sels-Museum in Neuss. Luca Pizzato hat jetzt die Kulturmeldung und die beginnen mit einem Nachruf. Die Berliner Theaterszene verabschiedet sich von einem ihrer prägendsten Dramaturgen.
Ja, der Mitbegründer der Berliner Schaubühne, Dieter Sturm, ist tot. Er starb am 2. Juli im Alter von 90 Jahren in Berlin. 3 Jahrzehnte lang hat er die Schaubühne geprägt, in Zusammenarbeit mit Regiegrößen wie Peter Stein oder Luc Bondy. Er war es auch, der die Dramen von Brutto Strauß bekannt machte, indem er sie auf die Bühne brachte. 1936, in Frankfurt am Main geboren, wuchs Sturm in Kriegszeiten auf. In den späten 50er Jahren ging er nach Berlin, studierte an der Freien Universität Germanistik, Ethnologie und alte Geschichte. 1962 gehörte er zu den Gründern der Schaubühne und wurde ihr Chefdramaturg. Dort wurde Sturm zum intellektuellen Berater und Mentor für RegisseurInnen und DarstellerInnen. Er selbst sprach häufiger von seiner Lesemanie. An der Schaubühne munkelte man, Dieter Sturm müsse mehrere Berliner Wohnungen gemietet haben, um alle seine Bücher unterzubringen. Sturm vermittelte zwischen Literatur und Bühne, verband Wort und Spiel. Er selbst blieb dabei stets abseits des Rampenlichts. Als Inspirationsquelle für das Theater war er dennoch zentral. 80.000 Menschen in einer Online-Warteschlange für eine Eintrittskarte für das British Museum in London. Die Ursache für diesen Andrang? Ein Teppich. Genauer, der Teppich von Bayeux. Fast 1000 Jahre alt, knapp 70 Meter lang, mit bunter Wolle bestickt. Er zeigt Szenen der normannischen Eroberung Englands im Jahr 1066. Als Leihgabe des Museums von Bayeux in der Normandie ist der Teppich ab dem 10. September erstmals öffentlich in Großbritannien zu sehen. Schon am ersten Verkaufstag, am 1. Juli, nahm das Museum mehr als 2,5 Millionen Pfund ein, der umsatzstärkste Ticketverkaufstag seiner Geschichte. Die Tickets für den Zeitraum bis Dezember waren innerhalb weniger Tage ausverkauft. Wer noch kein Ticket ergattern konnte, der Teppich ist bis zum 11. Juli 2027 im British Museum zu sehen. Viel früher, nämlich Mitte Juli diesen Jahres, kann man Christopher Nolans neuen Film in den deutschen Kinos sehen, Die Odyssee. Ein episches Action-Fantasy-Spektakel, inspiriert von Homers Klassiker. Schon nach dem ersten Trailer gab es Kritik von Fans wegen der modernen Dialoge und den futuristisch wirkenden Kostümen. Jetzt sorgt auch ein Drehort für Aufsehen. Teile des Films wurden in der Westsahara gedreht, einem Gebiet, das sowohl Marokko als auch die von Algerien unterstützte Unabhängigkeitsbewegung Polisario für sich beansprucht. Das internationale Filmfestival der Westsahara, FISAHARA, hat deshalb zum Boykott aufgerufen. Die Veranstalter werfen Nolan einen Bruch des Völkerrechts vor. Er missachte das territoriale Recht der Sahrauis, der indigenen Bevölkerung der Region. In vielen Antiquariaten gehen derzeit Massenbestellungen ein, auch für Bücher, die eigentlich als Ladenhüter gelten. Die Nachfrage kommt mutmaßlich von KI-Unternehmen, die damit ihre Chatbots trainieren wollen. Wir hatten darüber bereits letzte Woche bei Kultur heute berichtet. Jetzt hat sich der Börsenverein des deutschen Buchhandels zu Wort gemeldet. Die Praxis, KI mit Literatur zu trainieren, sei ein klarer Verstoß gegen das Urheberrecht. zumindest wenn die Bücher in Deutschland gescannt würden, denn es gilt das Recht des Landes, in dem die Bücher für Trainings eingesetzt werden.
Luca Pizzato. Das Kabinett beschließt einen Haushaltsentwurf und einen Ausblick auf den NATO-Gipfel in Ankara. Zwei Themen in den Informationen am Abend, direkt nach den Nachrichten. Hier war Antje Allrocken am Mikrofon. Noch einen guten Abend.